Christian Lindner kommt mir ein bisschen so vor wie der Masochist, der zur Domina geht und sagt so, bestraf mich, schlag mich, schlag mich. Mhm. Und die Domina, in diesem Fall Olaf Scholz, sagt nein, nein.
Noch nicht.
Weil er bettelt. Er bettelt um den Rauswurf. Mhm.
Familienpackung, der mutmachende, ach nee, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ja. Hörst du das?
Nein.
Nein, ich auch nicht.
Du meinst die Stille?
Ja.
Auch kein, mal zulassen?
Genau, kein Summen, kein Sirren, kein Bimmeln, kein Bammeln, kein Bummeln.
Weil wir unsere Handys auf Flugmodus gestellt haben.
Das sowieso zum Aufnehmen, aber ich habe zusätzlich dazu mein Handy in der vergangenen Arbeitswoche an zwei Tagen in der Woche einfach ganz blöd zu Hause vergessen.
Ach.
Und so blöd war das gar nicht, weil im Nachhinein stellte ich für mich selbst fest, es waren unwahrscheinlich unbeschwerte, befreite und tolle Arbeitstage, die ich da verbringen durfte.
Ist das Zufall? Wir haben in der letzten oder vorletzten Folge montags über Detox geredet, von diesen kleinen Ablenkern. Mhm. Hat das was damit zu tun? Hast du es vielleicht unterbewusst absichtlich vergessen? Deine Mutter, die Psychologin, würde da eine Theorie zusammenkriegen?
Ja, also nein. Eigentlich echt nicht, vor allem, weil es auch schon Situationen gab, wo ich das Handy dann zu Hause vergessen habe, es auf dem Weg zur Arbeit gemerkt habe, umgedreht bin und mir dann den Anranzer beim zu spät kommen oder zumindest mal eine gehässige Bemerkung morgens einzufangen, während man ein bisschen zu spät zur Arbeit kommt. Diesmal war es so, dass ich in der festen Überzeugung, das Handy eingesteckt zu haben, losgefahren bin.
Ja.
Und deshalb, als ich dann auf Arbeit war, gab es kein Zurück mehr.
So in dieser Moment, wo erst sucht man ja seine Taschen durch und man hat ja so seine Standardtaschen,
ja,
da ist es nicht.
Ja.
Dann guckt man in den Nicht-Standardtaschen.
Genau.
Dann guckt man überall anders.
Genau.
Dann überlegt man, scheiße, habe ich das jetzt irgendwo unterwegs?
Ja, ist es mir bei einer Kurve aus der Tasche geflutscht oder so?
Also ist so ein Panikmoment.
Ja, ja, erstmal schon.
Und du warst sicher, dass es zu Hause liegt?
Nö.
Ah, es hätte auch verloren gegangen sein können.
So wie ich mich kenne, auf jeden Fall. Es hat auch beim ersten Mal tatsächlich bei meiner Partnerin für durchaus etwas Panik gesorgt, weil ich mich zum mittäglichen Telefonaten nicht zurückmeldete.
Ei.
Und dann erst um 16.20 Uhr anrief und eine halbwegs aufgelöste Partnerin an der anderen Seite hat, die meinte,
die schon die Suchhunde losschicken wollte.
Genau, die ihre Mutter schon gefragt hatte und die Mutter hatte ihr schon gesagt, ja, ja, der hatte bestimmt einen richtig schlimmen Unfall und jetzt wartet ihr. Also wirklich,
Mütter.
Ja, ja, schon alles schiefgelaufen in die Situation.
So, und was hat das mit deinem Arbeitstag gemacht?
Es war zerebral, es war transzendent, es arbeitete mich. Ich arbeitete nicht, ich wurde gearbeitet und Zeit hat nicht existiert, weil die Tage, die zerrannen so zwischen meinen Fingern wie die Erde, mit der ich dort täglich zu tun habe.
Also es waren gute Tage.
Super, unwahrscheinlich tolle Tage, die echt einfach so dahinschmolzen. Also Zeit hatte überhaupt keine Bedeutung.
Der Tag ging schneller vorbei?
Ja, viel schneller.
Der Arbeitstag?
Viel schneller.
Was spricht dagegen, das Handy jetzt immer zu Hause zu lassen?
Genau, der gigantische Knoten im Hals, der sich bildet, wenn man darüber nachdenkt. Auf der anderen Seite echt wenig. Also ich weiß nicht. Dadurch, dass wir keine Diensthandys haben, die paar Anrufe, das kriegt man auch alles so geklärt. Es spricht eigentlich echt nicht viel dagegen.
Ist ein bisschen wie Rauchen, ne? Man weiß, ja, das ist total scheiße und man hat es trotzdem
irgendwie dabei
an der Backe.
Ja, ja.
Wann habe ich mein Handy das letzte Mal vergessen? Ich weiß es nicht, aber es ist ermutigend.
Ja, voll.
Ich soll dich ganz herzlich grüßen von Lissi Eichert, die Pastoralreferentin von St. Christophorus, der Gemeinde in Neukölln, die die ganzen Beladenen und Schwachen und Ausgestoßenen dieser Gesellschaft sammelt. Lissi spricht demnächst ihr letztes Wort zum Sonntag für den RBB. Sie sagt, sie hat es jetzt und hat gesagt, ja, ob ich damit fertig werde, wenn ich jetzt nicht mehr prominent bin. Und es war ein ganz wunderschöner 2,5-3 Stunden Spaziergang durch Neukölln. Wir haben gequatscht und es war auch handyfreie Zeit.
Ja.
Und es war sehr intensiv, weil wir waren nicht abgelenkt. Wir waren miteinander, wir waren im Girlie, wir waren in Treptow, wir waren überall und es hat ganz viel Spaß gemacht.
Cool.
Herzlich willkommen. Hier ist die Familienpackung, der Kessel Buntes, die Wochenschau mit Paul.
Und Hajo Schumacher.
Paul ist Gartenbauer und Musiker. Ich bin Journalist und Rummeiner. Die dritte im Bunde, Suse, hat uns den Montag netterweise überlassen, damit sie keine Sonntagsarbeit hat. Jetzt starten wir in die Woche.
Haken dran.
Was kommt bei dir nicht vor?
Die Ampel.
Die Ampel? Oh, die kommt bei mir vor. Bei mir kommt nicht ganz konkret vor der US-Wahlkampf, weil alles das, was jetzt noch passiert, ist einfach wahnsinnig aufgeregt und man weiß in Wirklichkeit gar nichts. Insofern ist es reine Spekuliererei, aber ich habe dann doch was zum US-Wahlkampf, weil El Hotzo, Sebastian Hotz, Influencer, der in Ungnade gefallen ist, weil er nach dem Trump-Attentat getwittert hat, ist doch fantastisch, wenn Faschisten ums Leben kommen, so sinngemäß. Daraufhin großer Empörungssturm, insbesondere von rechts, und weil er auch für den RBB gearbeitet hat, hier öffentlich-rechtlich finanzierte Hetzerei und so weiter.
Hotzerei wohl eher.
Hotzerei. Und jetzt ist El Hotzo mit Jan Böhmermann nach Amerika geflogen.
Oh geil.
Um sich zu entschuldigen. I'm sorry, Mr. President, war so ein Bettlaken, was er da durch Washington getragen hat, hat sich in New York bei Passanten entschuldigt, die natürlich überhaupt nicht wussten, worum es geht. Und hat sich dann Höhepunkt I'm sorry, Mr. President aufs Bein tätowieren lassen.
Ui.
Das ist natürlich eine extrem schlaue Aktion, weil das Ganze haben sie für RTL gemacht. Die privaten Gegenspieler der Öffentlich-Rechtlichen.
Spannend.
Und haben das dann auch noch natürlich Böhmermann-esk ein wenig überhöht. Ne? Mhm. Frauke Ludowich hat sich dann so ganz künstlich empört, was diesem El Hotzo denn einfiele, den armen Trump und so weiter. Und das ist so eine Metaebene.
Ja.
Also die haben jetzt aus dem Rausschmiss, haben sie so eine Verarschungsentschuldigung gemacht. Mhm. Und am Ende weiß man eigentlich gar nicht mehr so genau, was passiert ist. Es
genau.
ist alles wird verentertained in dieser Welt. Da machen wir dann auch mal einen Haken dran.
Volkes Stimme.
Hast du was von Mama gekriegt?
Unsere Social Media Beauftragte Suse war ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nachlässig diese Woche. Aber wir haben immer noch extrem viele positive Rückmeldungen zur Benimmfolge vom vorvergangenen Mittwoch bekommen mit Vivian Hecker, die ja so kniggemäßig gesagt hat, so gutes Benehmen ist der Anfang von allem, was mit menschlichem Miteinander zu tun hat. Und wir hatten am vergangenen Mittwoch Kahn Orhon, der ist Radikalisierungsexperte. Also wenn ich das Gefühl habe, mein Sohn Paul zieht auf einmal komische Sachen an, liest merkwürdige Dinge, fängt an, auf Arabisch was zu murmeln. Wie wahrscheinlich ist das, dass du in die Fänge irgendwelcher Salafisten gekommen bist? Ob das der Messeranschlag in Solingen war, das war ein radikalisierter Alleinreisender. Ob das der geplante Anschlag hier auf die israelische Botschaft war in Berlin. Dann gab es ja noch den Flüchtigen, der die Tasche mit dem Sprengstoff hier in Berlin einfach mal so abgestellt hat. Und es gab einen Riesenrums, übrigens genau an dem Mittwoch, als ich mit Lissi in Neukölln unterwegs war, die hat die Polizei nämlich gesprengt. Und diese Frage, wie funktioniert Radikalisierung? Ist es wirklich nur TikTok oder so? Kahn Orhon sagt, es braucht immer einen Mister, meistens Mister X im Hintergrund, der in einer direkten Ansprache über Telegram und so weiter den Leuten sagt, so mach das so, so baust die Bombe, so haust du ab und. Auch da gab es eine ganze Menge interessierter und netter Zuschriften und wir sagen ganz herzlichen Dank dafür. Wir kommen zum Thema, über das du nicht reden willst, aber ich,
Ample.
Der Untergang der Woche.
Okay, du willst nicht über die Ampel reden?
Nee, ich würde eigentlich lieber über Spanien reden.
Und das Königspaar ist mit Schlamm beworfen worden.
Ui. Also ja. Das kann man sich nach den Bildern, die aus Valencia gekommen sind oder beziehungsweise aus der Umgebung auch nur allzu gut vorstellen. Innerhalb von 8 Stunden sind dort Regenfälle runtergekommen, die eigentlich in dieser Region innerhalb eines Jahres fallen. Ausgetrocknete Flussbetten entlang kleinerer Ortschaften haben sich auf einmal zu reißenden Strömen entwickelt, die inzwischen weit über 150, glaube ich, Menschen.
Über 200 inzwischen,
Über 200 Menschen inzwischen ja, das Leben gekostet haben.
Wenn man sich die Bilder anguckt, ist apokalyptisch.
Absolut verrückt. Ich glaube, es ist jetzt das dritte Hochwasserereignis, was ich jetzt in dieser Rubrik Untergang echt immer unterbringe, weil Untergang immer für mich auch mit Wasser irgendwie zu tun hat. Wenn man Anonymous Germany, dem Hackernetzwerk, glauben darf, dann soll Donald Trump, und da sind wir dann bei deinem Thema des US-Wahlkampfes, gerade zur Zeit dieser Katastrophe die Hashtags Spain, Flooding und Climate Change auf seiner Nachrichtenplattform X absichtlich unterdrückt haben.
Moment, nicht Donald Trump, Elon Musk.
Elon Musk, Verzeihung, ja. Elon Musk, genau, der sein neuer bester Buddy.
So viel zum Thema, reiche Männer sollten ganz dringend Medien besitzen. Ja. Da kommen wir zu Jeff Bezos und der Washington Post.
Ja, genau.
250.000 Abonnenten haben gekündigt.
Und wie viele Redakteure? Da waren doch auch jede Menge, ne?
Ja, also da sehen wir, was passiert, wenn Medien eben nicht frei und unabhängig sind. In dem Moment, wo wirtschaftliche Interessen reinspielen, ist doch völlig klar. Ich bin ein großes Unternehmen, großer Unternehmer und auf meinem Netzwerk passiert irgendetwas, was mein eigenes Geschäft schädigt, was meinen Börsenkurs irgendwie runterbringt oder so. Natürlich werde ich mein Geschäft versuchen zu schützen gegen diese Schmierfinken von den Medien. Insofern gewinnt immer das Kapital. Kennst du Darla Nickel in diesem Zusammenhang?
Nee.
Ich kannte sie auch nicht. Das ist die Leiterin der Berliner Regenwasseragentur.
Großartig.
Die gibt es seit 5 Jahren, diese Agentur. Und ich habe noch nie davon gehört, so viel zum Thema Medien, weil Darla Nickel ist mit ihrem Team dafür zuständig, genau das zu verhindern, was in Spanien passiert ist. Sie will die Schwammstadt hier in Berlin einfach mal realisieren. Es geht um Auffangbecken, es geht um Entsiegelung. Und da sind wir in Holland. Ich komme jetzt leider vom Hölzgen auf Stöckskin.
Vom Regen in die Traufe.
In Holland wird der goldene Pflasterstein verliehen. Und zwar für Gemeinden, die möglichst viel Pflaster auch tatsächlich aus den Gehsteigen rausgenommen haben, um da Blumen zu pflanzen, um da grün zu machen und um eben Wasser zu ermöglichen, dass da abläuft. Und die Gemeinde, die meisten Pflastersteine aufgenommen und durch Grünzeug ersetzt hat, kriegt den goldenen Pflasterstein.
Lustig.
Warum ist das
die goldene Tulpe?
Ja. Also nein, aber ich finde das eine wahnsinnig interessante Möglichkeit, weil es ist nicht von den Kommunen gesteuert, sondern es sind die Anwohnerinnen und Anwohner selbst, die vor ihrer eigenen Haustür gucken, was kann man machen. Und es geht dann halt zum Beispiel darum, dass du, naja, an der Kante zum Haus, ne, wenn da so eine Reihe Pflastersteine liegt, dass du die aufhebst, aufnimmst und da dann einfach so grüne Rankpflanzen hinsetzt. Damit wird der Bürgersteig jetzt nicht deutlich kleiner, ja, aber so, und das mal 1.000 oder mal 10.000 ergibt natürlich irgendwie dann ein bisschen Schwamm.
Finde ich tatsächlich ganz spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob in Fundamentsnähe Pflaster aufnehmen immer so eine besonders gute Idee ist. Ja. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was man da vorfindet. Ich finde es aber tatsächlich auch spannend, weil uns in der Ausbildung durchaus vermittelt wurde, dass, naja, Pflasterfläche ist nicht gleich Pflasterfläche. Also du kannst durchaus auch regendurchlässige Pflasterflächen erstellen. Ich glaube tatsächlich, der Lidl-Parkplatz und so die Kauflandwüste und all das, der Autohandelsabstellplatz,
Ikea.
So eine riesige Betonfläche, die brauchen in naher Zukunft Gefälle und daneben dran eine verdammt riesige Sickerpackung, die im besten Fall dann auch noch die umliegenden Geschäfte damit versorgt, weil ich glaube, da wird echt eine ganze Menge bei runterkommen. Ey.
So, der Untergang der Woche ist in Zeitlupe meiner. Olaf Scholz hat für diese Woche zu einigen Krisengipfeln gerufen. Christian Lindner kommt mir ein bisschen so vor wie der Masochist, der zur Domina geht und sagt so, bestraf mich, schlag mich, schlag mich. Und die Domina, in diesem Fall Olaf Scholz, sagt nein, nein.
Noch nicht.
Weil er bettelt um den Rauswurf. Sein wirtschaftspolitisches Papier erinnert total an das Lambsdorff-Papier von 1982, mit dem die FDP damals ausgestiegen ist aus einer sozialliberalen Koalition und rübergemacht hat zur CDU. Der Witz an der Sache ist doch folgender. Du musst als Lindner rausgeworfen werden von Olaf Scholz. Weil dann haben sich die mit der falschen Wirtschaftspolitik, die Roten und die Grünen, genau, haben die Stimme der Vernunft,
klar,
haben
sie auch ausgeworfen.
Noch, dann ist der gleichzeitig Freiheitskämpfer und Opfer.
Ja, dann stirbt er den Märtyrertod.
In dem Moment, wo er selber aussteigt, ist er der Giftzwerg.
Ja, ist er der Verpisser.
Ja. So, ja, auch der Kaputtmacher. Mhm. Das heißt, Olaf Scholz muss ihn rausschmeißen. Mhm. Er kann nicht freiwillig gehen. Und er versucht jetzt alles. Hm. Olaf Scholz aber, und jetzt kommt der Scholzomat in seiner ganzen Schönheit.
Einfachen Schönheit.
Ja. Der stellt sich wie so eine Gummiwand dahin. und Lindner rennt immer wieder dagegen. Bumm, prallt zurück. Bumm. Und das Spiel gewinnst du gegen Olaf Scholz nicht.
Ja.
Frage. Mhm. Du bist Christian Lindner.
Ja.
Und du weißt, dass an diesem Dienstag in den USA gewählt wird.
Mhm.
Und du weißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Irre nochmal drankommt, relativ groß
50-50.
Ist. Warum machst du direkt am Wochenende und in der Woche vorher, vor dieser wirklich bedeutenden Wahl, die dann auch so, ja, die ganze globale Lage so, warum bringst du da Unordnung in deine Regierung? Ist das schlau?
Naja, natürlich würde ich mich als Christian Lindner einreihen in vielleicht historische Ereignisse, die dort auf dem Weltparkett stattfinden können. Natürlich möchte ich meine FDP in ein Licht rücken, wo gerade eh alle auf die Politik gucken, wo ich nochmal ein bisschen Radau machen kann mit meinen knapp über 5%.
Man könnte aber auch sagen, das ist unverantwortlich, weil genau in einer Phase maximaler Unsicherheit, das Weiße Haus wird völlig irre neu besetzt. Genau in diesem Moment jetzt die Regierung noch mehr ins Wanken zu bringen, kann man auch als unverantwortlich betrachten.
Das ist ein sehr medialer Move, denke ich mal.
Ich finde es nicht schlau. Ich glaube auch nicht, dass das zu seinen Gunsten ausgeht, aber wir warten das ab. Das hat, ja, wir sind wieder auf der Entertainment-Schiene und das ist das, was wirklich problematisch ist. Wir haben Probleme in diesem Land, überhaupt keine Frage. Und das ist nicht nur VW, es ist Wirtschaft, es sind Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Und du hast das Gefühl, Mann, ey, ihr guckt nur, wie ihr in den Medien sowas, wie ihr euch irgendwie mit Gegengipfeln und Gipfeln da so irgendwie hinstellt. Es hat wirklich viel von Kindergarten und das sagen auch viele der Beteiligten.
Mhm.
Insofern, so richtig lange kann man sich das auch nicht mehr angucken. Wir kommen zur nächsten Runde.
Draußen vor der Tür.
Draußen vor der Tür. Hast du von der Studentin gehört, die sich im Iran in aller Öffentlichkeit ausgezogen hat, in der Unterwäsche?
Ui.
Ja, und zwar aus Protest. Also es gab unterschiedliche Schilderungen, aber es soll ihr an der Uni auf dem Campus nach einem Streit, soll ihr das Wachpersonal die Klamotten zerrissen haben. Daraufhin hat sie noch mehr ausgezogen. Also sie war nicht nackt, sie war in Unterwäsche.
Ja.
Und das ist natürlich für die Sittenwächter, für die Mullahs im Iran schon das Maximum. Ja,
ja.
Also das ist Gotteslästerung hoch 17. Es gibt Bilder davon und es war halt Protest. An der Assad-Universität in Teheran, da soll es passiert sein.
Weiß man, wie es hier jetzt geht?
Also es gibt verschiedene Videos, die kursierten. Also man sieht sie, wie so mit verschränkten Armen in BH und Unterhose so auf und ab schreitet. Andere Studenten stehen rum. Jetzt ist sie angeblich in der psychiatrischen Klinik. Kannst du dir vorstellen, was mit der armen Frau passiert? Für mich ist das echt eine Heldin, weil wenn sie keine massiven psychischen Probleme hat, dann hat sie das Maximum dessen an Provokation geleistet, diesem, wie wir ja auch in den letzten Folgen schon festgestellt haben, geschwächten Regime. Boah, alle meine guten Wünsche gehen mit dieser Frau, weil das werden die Jungs, das muss man wirklich nicht gendern, das werden die sich nicht gefallen lassen.
Ja, lass uns einmal draußen in der Welt bleiben und auf den heutigen Tag zu sprechen kommen, den 3.11.2024. Wir zeichnen hier am Sonntag frisch für euch auf.
Ja.
Denn heute habe ich mir gedacht, sollte ich mal wieder zum Friseur gehen.
Heute?
Ich brauche nämlich mal wieder eine Diagnose. Es ist nämlich Welttag der Männergesundheit.
Ah, okay.
Und wie wir ja wissen, der Mann und der Weg zum Arzt oder auch mal der Gummihandschuh, der vielleicht an Orte vordringt, wo manch einer und so, ne? Also ich empfehle nur den Tischtennisball zwischen die Arschbacken im Solarium, damit man da auch eine gleichmäßige Bräune unten hinkriegt, findet der Proktologe auch immer lustig. Es geht natürlich um Vorsorge und es geht auch um die beiden Top-Killer, die nach wie vor, egal welches Geschlecht auf diesem Planeten, zumindest ja bei uns in den, wie soll ich sagen, westlichen Zivilisationen.
Top-Killer, Herz-Kreislauf und Krebs.
Genau, Herz-Kreislauf und Krebs ist es und es geht um das Thema Prävention. Gerade im Bereich Prostatavorsorge. Mhm. Meine Krankenkassen-App hat mir vorgeschlagen, ich hätte jetzt mal so meinen ersten kostenlosen Termin demnächst. Ja. Das werde ich auch wahrnehmen nächstes Jahr. Freue mich schon total drauf.
Grüße gehen raus an meinen Lieblingsurologen Dr. Max Wagner. Ja. Lieber Max, du hörst uns wahrscheinlich auf dem Golfplatz.
Genau.
Es macht mir immer wieder Freude, dass ich dir das ermöglichen kann. Also, ich habe dieses Jahr Prostata, Magen, Darm und Haut.
Sehr gut.
Einmal durch.
Ja, cool.
Schon mal ganz gut, oder?
Ja, finde ich auch. Ich habe dieses Jahr hatte ich Lunge und was hatte ich noch? Ich glaube, Nebenhöhlen hatte ich.
Okay, wir kommen.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Ja, kannst du dir nicht ausdenken. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dieser Geschichte hier in dieser Folge, nachdem du gerade über die junge Frau im Iran gesprochen hattest, so wirklich landen kann oder will. Aber es geht um eine junge Frau aus Großbritannien, die es sich jetzt im nächsten Jahr zur Aufgabe gemacht hat, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Aha. Und dieser Weltrekord soll dafür sein, mit den meisten Sexpartnern an einem Tag geschlafen zu haben.
In 24 Stunden.
Sie möchte sage und schreibe 1000 Männer in 24 Stunden
über sich
zum Beischlaf einladen.
1000 in 24 Stunden?
Ja, das ist eine Minute 30.
40 pro Stunde, über 40 pro Stunde?
Ja.
Ja,
so eine
gute
30.
Minute.
Genau. Und das Ganze muss ja nicht nur wie wirklich ein soziales, also nicht mal ein soziales, aber wie ein tatsächlich wissenschaftliches Experiment organisiert sein, wenn du so einen straffen Zeitplan hast. Vielleicht muss die junge Dame ja auch zwischendurch mal irgendwas anderes machen als
Essen, trinken, aufs Klo.
Ey, was auch immer.
Ja.
Und ich finde es einfach unglaublich interessant, wie wir auch gerade jetzt innerhalb einer Podcast-Folge auf einem Planeten, während wir uns von Mensch zu Mensch unterhalten, zwei so unwahrscheinlich voneinander abweichende Realitäten zeichnen können. Also hier haben wir auf der einen Seite eine junge Frau im Iran, die als Protest in Unterwäsche an einem Campus auf Universitätsgelände auf Missstände innerhalb menschenrechtlicher Verzwickungen.
Gehen wir mal von aus. Wir wissen es nicht. Gehen wir von aus. Und die andere.
Und auf der anderen Seite,
Was will sie eigentlich?
Einen neuen Weltrekord aufstellen. Das ist ja auch völlig okay. Also ich möchte das jetzt auch moralisch überhaupt nicht werten. Ich finde es einfach nur interessant, ne, inwieweit da auch so Sachen auseinanderklafft. Man muss ja nur den Globus ein bisschen weiter drehen.
Jetzt gerade, wo du das erzählt hast, habe ich es kurz gegoogelt. Die Mutter, habe ich gerade gelesen, ist dafür. Mhm. Die Mutter findet das auch total wichtig, dass ihr Töchterlein jetzt einen Weltrekord aufstellt. Ich weiß nicht, ob man da seinen Erziehungs- und Fürsorge- und Obhutsauftrag wirklich erfüllt hat. Aber gut, erwachsene Menschen. Meine Frage, die unmoralische Frage des Tages. Stell dir vor, du wärst jetzt schon länger Single und würdest mal wieder von, und dann kostet das auch nichts. Und würdest du dich bewerben, einer dieser 1000 zu sein?
Nee. Ich fände das leider ziemlich upturned.
Und die stehen dann alle so auf Socken und schon, der Zeitdruck, du kannst ja auch nicht viel da dann anhaben.
Ich weiß auch nicht, ne? Also ich glaube, du wirst an dem Tag mehr nackte Männer sehen
als von der Frau.
Wieso?
Aber das wird ja dann wahrscheinlich alles gedreht und gemacht und von irgendwelchen Sponsoren und dann in dieser ganzen riesigen Pornoindustrie tausendfach vermarktet.
Wenn das eine Kondomkampagne oder eine HIV-Aufmerksamkeitsverhütungs, weiß ich nicht was, My Body, My Choice, wie auch immer.
Ja.
Irgendwie, okay, cool. Wenn das einfach nur dafür ist, in einem blöden Guinness-Buch irgendwo als Randnotiz mit aufzutauchen, weil ich glaube, die erotischen Kategorien, die habe ich jetzt noch nicht in den gedruckten Ausgaben gefunden.
Nee, so richtig erotisch ist das nicht. Das ist einfach nur so maschinell.
Ja.
Kennst du jemanden aus deinem erweiterten Freundeskreis oder vielleicht früher aus der Schule oder so, wo du sagen würdest, ey, der stellt sich da an?
Nee, zum Glück nicht.
Was sind das für Typen?
Keine Ahnung. Weiß ich echt nicht. Ich glaube, das sind so Jungs, die immer so Fotos von so einem Stoßholz, wo so eine Axt drin steckt, auf Twitter posten und dann so drüber schreiben, gibt's eigentlich noch Frauen, die auch auf echte Männer stehen und nicht so auf verweichlichte, nach Vanille riechenden, weiß ich nicht was.
Okay.
So, also ich verstehe nicht, was in den Jungs abgeht.
Wie stehst du zu Kokain?
Spannende Frage, weil seitdem ja die großen südamerikanischen Kartelle, die ja in vielen Fällen gerade für die Produktion dieser Droge verantwortlich sind, mit in den Avocado-Markt eingestiegen sind,
ja,
gab es in Amerika tatsächlich noch nie so stabile Avocado-Preise. Und in verschiedenen Städten wurden auch Avocados tatsächlich an die Bedürftigen und an die sozial schwächeren Schichten ausgegeben.
Ja.
Einige haben jetzt schon gesagt, vielleicht sollten wir den Kartellen auch einfach alles andere überlassen, wenn die das mit den Avocados schon so gut hinkriegen. Dabei lässt man so ein bisschen außer Acht, dass natürlich auch mexikanische Kleinbauern gerade unter dem Druck dieser riesigen Gangsternetzwerk leiden und dort täglich Menschen erschossen oder entführt werden, um an Avocado-Plantagen ranzukommen.
Ich frage deswegen, weil mich zwei Erlebnisse bzw. eine Nachricht und ein Erlebnis nachdenklich gemacht haben. Die Barmer meldet, dass im vergangenen Jahr 65.000 Menschen in ärztlicher Behandlung waren wegen Kokainsucht. Das heißt natürlich, dass die Dunkelziffer sehr, sehr, sehr viel höher
mal
ist.
Mal 5 oder so.
Oder mal 50 oder 500. Ja. Du liest überall wieder von diesen Rekordfunden, wo wir reden nicht mehr von Kilos, wir reden auch nicht mehr von Tonnen, sondern wir reden von 10 oder 100 Tonnen.
Mhm.
Gigantische Mengen. Das heißt, der Preis ist relativ niedrig. Ich war gestern Abend mit deiner Mutter zusammen bei einer Geburtstagsfeier. Wir waren eine Stunde da, mir ist zweimal was angeboten worden. Einmal als einfach nur Mitnutzer und einmal als Käufer. Und ich bin mit einem jungen Mann ins Gespräch gekommen, der neben mir saß, 32, und hatte ein alkoholfreies Bier in der Hand. Und ich sagte so, wieso alkoholfrei? Weil junge Männer eigentlich selten zum alkoholfreien Bier greifen.
Wieder voll der Trend momentan.
Ist es?
Mhm.
Okay. Und er sagte, ich bin jetzt 6 Monate trocken. Und ich sagte, wie meinst du das mit trocken? Ja, er meint also nichts mehr. Kein Alkohol, kein Cannabis und vor allen Dingen kein Kokain. Er sei richtig hart drauf gewesen. Vater einer grundschulpflichtigen Tochter.
Ui.
Und er sagte, es hätte ihn wirklich aufgefressen, weil er so viel Geld gebraucht hätte und diese Sucht ihn halt. Also er hat sozial funktioniert, er war weder kriminalisiert, also hatte irgendein Strafverfahren, noch war in irgendeiner ärztlichen Behandlung. Er sagt, er hat es nicht mehr hingekriegt und hat dann aus eigener Kraft einfach aufgehört mit allem.
Verrückt.
Und hat gesagt, wenn ich mit einem wieder anfange, bin ich mit allem anderen auch wieder drauf.
Mhm.
Also wenn ich mit dem Alkohol anfange, dann will ich auch kiffen und dann will ich auch koksen und.
Mhm.
Kannst du das nachvollziehen? So komplett Sucht? Also entweder alles oder gar nichts?
Finde ich total verrückt, weil das ja vor allem gerade in der Punk-Szene irgendwie als Straight Edge bekannt ist. Also das sind dann häufig Jungs, die im Exzess gelebt haben, die dann vom einen auf den anderen Tag sagen, so jetzt gar nichts mehr, jetzt bin ich vegan, mach 4-mal die Woche Yoga,
ja,
und das ist mir alles zu viel. Diesen Lifestyle kriege ich nicht mehr hin. Ich selber habe mich ja in ambulanter Therapie befunden,
ja,
was das Thema Cannabis anging, und da gab es eine sehr, sehr spannende Broschüre, die hieß Kiffen, Saufen, Rocken, Koksen, Sterben.
Okay.
So, und das war so die Entwicklung quasi. Ne? Also es ging tatsächlich, oder ich glaube, das Saufen war sogar noch nach dem Koksen.
Mhm.
Das war ganz spannend. Also es wurde auf jeden Fall, es ging über die Droge Cannabis, ging es rein.
Mhm.
Dann
also
kam
die klassische Einstiegsdrogentheorie.
Wirklich die klassische Einstiegsdrogentheorie.
Mhm.
Dann ging es weiter tatsächlich gar nicht mal unbedingt jetzt hin zur legalen Droge Alkohol, sondern weiter auf die nächste harte Droge. Und dann kam der Alkohol wieder mit dazu.
Ach so.
Das ist ganz spannend, weil guckt man mal so ein bisschen in die Popkultur, orientierte Hip-Hop-Szene, dann ist die Alkoholsucht auch gerade zum Beispiel bei Künstlern, die international total erfolgreich sind. Kendrick Lamar thematisiert das in mehreren Songs, wie er irgendwie eines Tages halt einfach aufhören musste zu trinken.
Weil es einfach zu viel, zu regelmäßig war.
Jo.
Und was mir mein junger Mann auf der Party noch erzählte, er sagte, wenn du gekokst hast, dann kannst du saufen ohne Ende und merkst nichts. Was natürlich irgendwie auch bescheuert ist, weil dann kannst du auch
Apfelschorle trinken. Die Alkoholvergiftung aber auch
oder
irgendwie
so
vorprogrammiert so, ne?
Also Finger weg davon, lieber Leute. Und wenn ihr damit Probleme habt, sucht euch professionelle Hilfe. Meine liebe Frau und unsere Co-Hostin Suse Schumacher weiß, wovon sie redet, weil sie mit solchen Menschen häufig zu tun hat. Da hilft es nichts, mit klugen Ratschlägen zu kommen. Da muss man einfach mal professionell ran.
Family Affairs.
8.11. Freunde.
Leipzig.
Nee, das am 9.11. Aber am 8.11. nächste Woche Freitag kommt unsere neue Single raus. Sie heißt ADF. Das steht
auf die Fresse.
Kurz für auf die Fresse, genau. Mhm. Und wir hatten überlegt, ob wir uns, weil ne, das Ganze ist vom Titel her sehr nah dran an einer blauen deutschen Partei, die wir an dieser Stelle nicht nennen werden.
Ja.
Weil keine Macht für diesen Namen. Wir haben überlegt, ob wir da beim Cover irgendwie ein bisschen mit rumspielen. Weiß nicht, wie das haben dann gesagt, nee, komm, wir wollen irgendwie überhaupt nicht uns da irgendwie ja, mit verbandeln. Und genau, ich bin sehr gespannt. Oldschool Berlin, ich glaube, das geht vor allem an dich raus. Ja, Song macht Spaß, Cover ist cool geworden. Danke an Julia.
Shoutout an Oldschool, einer unserer ganz lieben alten Bänke als Follower. Schön, dass es dich gibt. Wir machen das ja auch für dich. Zum ersten Mal ist Band 2 auf Amazon zu sehen.
Geil.
Lügen haben schnelle Beine. Kommissar Per Pedes, der laufende Ermittler, in seinem zweiten Fall. Und wir planen tatsächlich zum Book Release im nächsten Mai, dass ich Michael für einen kleinen Triathlon trainiere. Mhm. Und wir versuchen, Leserinnen und Leser und Fans oder sowas mit dazu zu kriegen. Mal sehen. Also, wir haben uns auf jeden Fall jetzt, ich weiß, ich gehe jetzt nicht ins Rattenloch, sondern in den Hasenbau. Wir wollen das Ganze auf TikTok so richtig so, ja, so reichweitenstark mit professioneller Hilfe.
Ihr wollt jetzt nochmal viral gehen.
Ja, und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, weil ich habe das Gefühl, so viel zu deinem verlorenen Handy oder vergessenen Handy.
Das ist alles gar nicht so wichtig.
Ja, wenn du Bücher verkaufen willst, dann leider doch.
Da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt.
Ja, Tiergeschichten. Ich bringe eine Geschichte mit, die weder von Pflanzen oder von Tieren handelt, denn wir bewegen uns heute im Reich der Pilze. Und da möchte ich vorneweg erstmal für alle auch des englischen mächtigen ZuhörerInnen noch einen kleinen Dad-Joke mit verbauen. Mhm. Why does the mushroom always get invited to the party?
Mushroom to the party.
Because he's such a fun guy.
Fungi.
Genau, also der Fungus.
Ja, zwischen Leber und Milz, ne?
Passt immer noch ein Pilz. Und es geht tatsächlich um Gifte heute. Und zwar geht es auch um Schimmel, es geht um Epidemien.
Ey.
Und es geht um ein Buch, das heißt so viel wie Schimmel, Epidemien und die Geschichte. Geschrieben von Mary Allerton Kilbourne Matrosian? Matroschen, also ich glaube armenisch, hatte mir meine Partnerin gesagt. Die Frau ist Epidemiologin und sie sieht mit einer sehr, sehr steilen wissenschaftlichen Hypothese eine direkte Verbindung zwischen extremen Wetterlagen, aufkommenden Schädlingen in der Landwirtschaft und öffentlichem Unmut. Und sie hat sich kein geringeres Jahr als das Jahr 1789 in Frankreich ausgesucht.
1789, das Jahr der Französischen Revolution.
Genau, die Anfänge der Französischen Revolution. Dem Ganzen ist wohl ein extrem harter Winter vorangegangen, gefolgt von einem sehr regnerischen Sommer. Es gab also schon jede Menge Missernten. Mhm. Das hat natürlich in der Bevölkerung bei steigenden Lebensmittelpreisen und dem allgemeinen Unmut dafür gesorgt, dass der Sturm auf die Bastille.
Marie Antoinette, ja, wie die Leute haben kein Brot, dann sollen sie doch Kuchen essen.
Genau, das soll sie nie gesagt haben tatsächlich.
Egal, aber
passt total in diese Zeit mit rein. Genau, und das Spannende ist jetzt, dass Frau Matrosian sagt, dass innerhalb von geernteten Lebensmitteln, weil damals vor allem der Roggen im kaltfeuchten Europa noch so die absolute Nutzpflanze war, sich Schimmel entwickelt haben. Und das Spannende ist, es gibt jetzt einen Pflanzenparasiten, der hat eine Überwinterungsform, und zwar Claviceps purpurea. Diese Überwinterungsform heißt das Mutterkorn. Mhm. Das ist so ein schwarzer Auswuchs, der am Roggen dran ist, enthält tatsächlich LSD-ähnliche Bausteine und vor allem sehr, sehr viele Alkaloide, die stark giftig sind. Mhm. Und die Theorie geht jetzt quasi dahin, dass mit extremen Wetterverhältnissen und daraufhin folgenden Ernten und der Belastung dieser Ernten,
der Verpilzung sozusagen,
der Verpilzung vor allem das zentrale Nervensystem von Menschen darunter gelitten hat.
Ach komm, das heißt, die waren alle
Hexenverbrennungen, alles was...
Die waren alle so leicht angeschallert?
Genau, und dann ist das vielleicht bei einem mal ein bisschen mehr ausgebrochen als bei einem anderen. Ach, so. Und das wirklich Spannende ist jetzt, dass der alte Fritz mit der Einführung der Kartoffel 1750 so langsam dafür gesorgt hat, dass in Europa überhaupt die Kartoffel mal so als Futterpflanze quasi für Menschen verbreitet wird und so ein bisschen den Roggen ablöst.
Also das heißt, die Leute waren weniger breit und konnten dann so ordentlich und pflichtbewusst sein wie die Preußen.
Ja, sind jetzt noch so 50 Jahre dazwischen, die noch so ein bisschen...
Ja, aber die Kartoffel hat lange gebraucht. Ich habe dir mal erklärt, wie es der alte Fritz geschafft hat, die Kartoffel bei den natürlich skeptischen Bauern...
Ja, er hat Wachen um den Acker positionieren lassen.
So,
und die sollten die Kartoffel aber gar nicht bewachen.
Die haben aber so getan und dann waren die Bauern neugierig. Boah, das muss ja, wenn der das bewacht, das muss ja kostbar sein.
Ah, da sind erstmal jede Menge Leute gestorben, weil sie die Früchte der Kartoffel gegessen haben und nicht die eigentlichen Wurzelknollen, aber...
So, ich habe zwei Tiergeschichten, die beide nichts mit Tieren zu tun haben.
Sehr gut.
Die eine, insofern ergänzen wir uns herrlich. Die eine dreht sich um Scidea vaihahuluensis. Und wenn du vaihahuluensis hörst, an welche Gegend der Welt denkst du?
An Süddeutschland.
Hulu.
Vaihahulu? Insel, Ozean.
Hawaii.
Ach so, ach man, ja, okay.
So, und dort wurde diese Pflanze entdeckt und zwar von zwei Forschern. Das waren Stephen Weller und Anne Sackle von der University of California. Was haben die gemacht? Sie haben mit einer Drohne so Gegenden, so Hänge abgeflogen, wo Menschen nicht hinkommen, weil die so steil sind. Mhm. Diese Hänge waren eng bewachsen und zwar mit eben dieser Pflanze. Und die hat nie zuvor jemals ein Mensch gesehen, kartografiert oder sonst irgendwas.
Wenn ich hinkomme, ist auch schwierig.
Hat die Drohne eine neue Pflanze gefunden. So, großartig. Das ist die erste Tiergeschichte, die keine ist. Mhm. Wahrscheinlich eine Gämse wäre hingekommen. So, und du kennst unseren blauen Fischkrug.
Ja.
Das ist ein Wasserkrug.
Ist das so ein Flüsterkrug eigentlich? Macht der so ein geiles Geräusch?
Ja, Sachen? So flop. Die Schwanzflosse ist so der Griff, so einmal umgewunden und das Maul ist quasi der Wasserspender. Der und die Firma, die diese Krüge hergestellt hat, in England, die war pleite. Und eine Deutsche, nämlich Sophie Malo, hat diese Firma gekauft und möchte die jetzt wieder, also möchte diesen Fischkrug zum Kultobjekt werden lassen. Und ich finde, wenn wir schon einen haben, dann muss es auch ein Kultobjekt sein.
Auf jeden Fall.
Also von Fischen und Pflanzen und Pilzen und nicht von Tieren dieses Mal.
Ups, fast vergessen.
Fast vergessen.
Ich habe eigentlich nur eine Frage mitgebracht und die bezieht sich jetzt noch einmal ganz kurz auf den amerikanischen Wahlkampf.
Ach, jetzt doch.
Und auch Taylor Swift. Mhm. Wenn du dir jetzt die Swiftie vorstellst, die Swiftie ist doch im Zweifel der Swiftie zwischen 18 und 30 Jahren alt.
Vielleicht auch 40.
Vielleicht auch 40.
Ja.
Taylor Swift hat sich inzwischen geäußert zu ihren politischen Ansichten.
Wie nahezu alle Popmusiker.
Ja, was ich tatsächlich spannend finde, ich war jetzt gerade in Gedanken vor allem bei den jüngeren Swift-Fans, die vielleicht noch mit den Eltern zusammen aufs Konzert gehen.
Ja.
Ich unterstütze das Hobby meiner Tochter, meines Sohnes, gehe da mit aufs Konzert, bin vielleicht Swiftie Dad, Swiftie Mom, wie auch immer, stehe da mit hinten in der Reihe, sehe, wie meine jungen Kinder dort eine Gemeinschaft gefunden haben, in der sie aufblühen, in der sie sich wohlfühlen. Inwieweit tangiert mich jetzt die politische Entscheidung dieses Idols meines Kindes?
Als Eltern?
Ja. Also inwieweit dringt Taylor Swift außerhalb ihrer Fanbase auch zu den familiären Mitgliedern der Fanbase vor? Boah. Eben weil sie, hatte ich ja auch in der letzten Montagsfolge so ein bisschen versucht zu erklären, meiner Meinung nach auch für so eine neue Form des American Dreams steht.
Ja.
Eine sehr feminine Form.
Also erstens mal ist die Grundsatzfrage, ob, wenn die Eltern jetzt harte Trumpisten sind, würden die da tatsächlich mit so einer Magga-Mütze auf ein Taylor Swift-Konzert gehen?
Bestimmt den einen oder anderen. Aber
ja, aber ich glaube, die würden da erstmal nicht hingehen.
Prinzipiell
Was es offenbar in den USA nicht gibt oder noch viel weniger als in Deutschland, sind die klassischen Unentschiedenen. Mhm. Das heißt, du hast zwei wirklich unversöhnliche Lager. Entweder bist du Team Trump oder du bist Team Kamala. Also so einfach ist das. Mhm. Die entscheidende Frage ist, welche Debatten hast du jetzt, wenn Kinder politisch anders drauf sind als ihre Eltern? Mhm. Verbieten die ihrer minderjährigen Tochter aufs Konzert zu gehen? Fahren die die da nicht hin? Mhm. Boykottieren die das irgendwie? Mhm. Oder sagen die, ach komm, ja, so sind sie, die jungen Leute? Ich finde das eine total interessante Frage.
Ich habe das auch einfach mal so in den Raum gestellt.
Ich finde das spannend.
Bin auch in meinem Freundeskreis, wo ich das auch so ein bisschen angefangen habe zu diskutieren, da jetzt auf kein konklusives Ergebnis gekommen.
Ich mache mit dir jetzt noch schnell eine soziologische Studie. Wir haben eh schon tierisch überzogen, dann können wir noch weitermachen. Ich lese dir, es gibt insgesamt 7 jugendliche Lebenswelten und in irgendeiner davon bist du. Also bist du leistungs- und familienorientiert, moderner Mainstreamer mit hoher Anpassungsbereitschaft? Okay, bist du bescheiden, traditions- und heimatorientiert mit starker Bodenhaftung? Bist du um Orientierung und Teilhabe bemüht mit schwierigen Startvoraussetzungen und Durchbeißermentalität?
Das ist auf jeden Fall meine Street-Cred-Seite, ja, definitiv.
Es gibt dann noch den Freizeit- und familienorientierten Menschen der unteren Mitte mit ausgeprägtem und markenbewusstem Konsum. Verhalten?
Ja, da sehe ich mich also gesundes Mittelmaß, Gauloise, Mischbrot, Radler. Ja.
Okay, untere Mitte, ja. Oder bist du Spaß- und Szene-orientierter Nonkonformist mit Fokus auf das Leben im Hier und Jetzt?
Auch.
Bist du nachhaltig und gemeinwohlorientiert mit kosmopolitischem Mindset und intellektuellen Interessen?
Versuche ich.
Oder bist du erfolgs- und lifestyle-orientierter Networker auf der Suche nach neuen Grenzen und unkonventionellen Erfahrungen?
Also Grenzen und unkonventionellen Erfahrungen auf jeden Fall, aber also von allem so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum müssen wir jetzt schon wieder in Boxen gesteckt werden?
Das ist das wirklich Interessante, weil das war meine Reaktion auch. Ich finde bei jeder dieser Beschreibungen so ein Fitzel,
ja,
der dich trifft, weil ja, es geht jetzt hier um junge Menschen. Das eine ist traditionell bürgerlich, das andere adaptiv, prekär, Konsummaterialisten, Experimentalisten, neoökologische und expeditive. Mhm. Und es müsste eigentlich eine 8. Gruppe geben, die so eine Art Querschnitt bildet von allem ein bisschen.
Ja.
Das zeigt aber dann auch wieder die Grenzen der Soziologie, ne? Also die haben jetzt hier so eine Art Heatmaps oder so. Also sind die eher konfrontativ oder eher harmonisch oder eher auf Veränderung oder eher auf Bewahren oder so. Mhm. Gut, liebes Sinus-Institut, diese Studie hat uns nicht weitergeholfen. Vielen Dank dafür.
Und was liegt an?
Ja, nicht viel.
Nee?
Nö.
Konzert.
Ja, Konzert nächste Woche, da freue ich mich sehr drauf. Wir werden Johnny Bengalo mit uns auf der Bühne haben, statt Turbo Real Talk werden wir an der Posaune vertreten.
Bengalo?
Ja, Johnny Bengalo.
Okay, interessant. Ja. Also Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen.
So sieht's nämlich aus. Und wir, also tatsächlich, ich will die Band mit R nicht nennen, aber was die gemacht haben, sich alle zu Pyrotechnikern ausbilden zu lassen, damit man auf der Bühne eigentlich alles abfackeln kann, was geht und irgendwo nur in Eimer Wasser rumstehen muss, als Löschmittel.
Und einen feuerfesten Anzug oder zumindest so einen Handschuh wie Till Lindemann.
Das ist auf jeden Fall Agenda 2030 für Udo Butter.
Ah, sehr schön. Ja, mit der Versicherung müssen wir dann vielleicht nochmal reden, ob wir da deine Haftpflicht ein bisschen raufsetzen.
Maybe.
Ob wir das Paket spezial wählen. Hallo, genau. Manni Geuer, schönen Gruß nach Münster an dieser Stelle.
Es kommt Umsatz deiner Wege.
Ja, ich bin am kommenden, also jetzt im Mittwoch, dem, was haben wir denn da Schönes?
6.
Ach, 6. ist das. Mittwoch, der 6. November, tritt das Erfolgsduo Achilles in Essen im Funke Hauptquartier um 18 Uhr auf. Und da lesen wir aus dem Erstling, nur der Tod ist schneller. Ja, und da können wir auch schon mal ein bisschen drüber plaudern, wie Lügen haben schnelle Beine dann so aussieht. Vielleicht haben wir schon die ersten Bewerber für unseren Triathlon.
Cool.
Wir wünschen euch eine wunderbare Woche.
Und haben das doch mit den Buttons diese Sendung eigentlich ganz gut hingekriegt.
Dann raus.
Wer hat sich denn heute welches Thema ausgesucht? Oh.
Oder vielleicht auch nicht.
Ja, das lief schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt versuchen wir,
das Outro nochmal zu finden.
Ja.
Ein Podcast von Funke.